Ich frage nicht, hast du schon einmal davon gehört, dass es einen Gott gibt, sondern kennst du ihn? Bist du ihm vertraut? Hast du Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott? Auf diese Frage dürfen wir keine leichtfertige oder oberflächliche Antwort geben. Denn wir Menschen, wir betrügen uns selbst so schnell. So erging es nämlich auch dem Volk Israel im ersten Buch Samuel. Eli, der hohe Priester damals, war schon sehr alt. Seine Söhne, die dem Heiligtum als Priester dienten, sie waren skrupellose und böse Männer, die Gott nicht kannten. Nur der junge Samuel verkündete das Wort Gottes in einer dunklen und glaubensschwachen Zeit. Und als die Philister, die benachbarten Feinde Israels, gegen das Volk in den Krieg zog und sie so einige Schlachten verloren, da nahmen die Krieger Israels die Bundeslade, das Zeichen der Gegenwart Gottes, mit auf das Schlachtfeld. Und sie sagten sich, oh, wir haben einen Gott, wir kennen unseren Gott, er ist hier bei uns und er macht unser Leben siegreich. Wenn wir ihn nur mitnehmen, oh, dann können wir nicht mehr verlieren. Aber die Art und Weise, wie sie handelten, wie sie geredet und gedacht haben, es zeigt, sie kennen Gott nicht wirklich. Sie behandelten den lebendigen Gott und das Zeichen seiner Gegenwart wie ein Maskottchen, wie irgend so ein Glücksbringer für ihre eigenen Wege, für ihre eigenen Pläne. Sie fragten nicht nach Gottes Willen, nicht nach seinem Weg. Nein, sie schleiften die Bundeslade aus dem Heiligtum und führten es als Glücksbringer in ihren Krieg. Aber bei dem Spiel macht Gott nicht mit. Die Philister siegten über die Israeliten. Und sie stahlen sogar die Bundeslade. Und auch sie dachten, wir haben gegen den Gott Israels gesiegt. Jetzt ist dieser Gott in unserer Hand. Jetzt muss dieser Gott uns dienen. Vielleicht ähnelt dein Verständnis von Gott dem des Volkes Israel in dieser Zeit. Vielleicht ziehst du Gott wie so einen Glücksbringer hervor, wenn du gerade eine Niederlage erlitten hast, wenn es gerade nicht so läuft in deinem Leben. Wenn du denkst, oh, jetzt ist die Zeit, jetzt kann Gott eigentlich mal was für mich tun. Und du schleifst ihn in eine Situation und setzt ihn vor deine Probleme und sagst, Gott, jetzt hilf mir. Ich bete, ich singe, gehe zum Gottesdienst, dann wird er mir schon helfen bei meinen Sorgen, bei meinen Kämpfen, bei meinen Problemen, auf meinen Wegen. Und während die Philister über ihren Sieg, ihre Macht und ihren Gewinn jubelten, da zeigte sich Gott ihnen aber von einer anderen Seite. Ihr großes Götzenstandbild, es zerbrach in der Gegenwart der Bundeslade. Und in der Stadt brachen Krankheiten und Plagen aus. Und als die Philister die Bundeslade in eine andere Philisterstadt brachten, da wurden die Leute dort krank und starben. Und da merkten sie langsam, wir haben diesen Gott doch nicht besiegt. Wir haben ihn nicht in unserer Hand, sondern sie sagen, seine Hand liegt schwer auf uns. Sie geben betroffen zu. Die Hand dieses Gottes ist auf uns. Weder die Israeliten noch die Philister hatten den wahren und lebendigen Gott wirklich erkannt. Und bloß ein Blick auf die Umstände, auf Wohlstand oder Erfolg führt uns nicht weiter, den wahren Gott zu erkennen. Aber in 1. Samuel 6, da lernen wir drei wichtige Aspekte von dem, was es heißt, Gott wirklich zu erkennen. 1. Samuel, Kapitel 6. Und der erste Aspekt, den wir hier lernen in dieser Geschichte, ist: Beuge dich vor Gottes mächtiger Autorität. Hier lesen wir die ersten 12 Verse aus 1. Samuel 6. Und die Lade des Herrn war 7 Monate im Gebiet der Philister. Und die Philister beriefen die Priester und Wahrsager und sagten, was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Lasst uns erkennen, wie wir sie in ihren Ort senden sollen. Und sie antworteten, wenn ihr die Lade des Gottes Israels zurückschicken wollt, so sollt ihr sie nicht leer zurückschicken, sondern ihr müsst ihm auf jeden Fall eine Sühnegabe entrichten. Dann werdet ihr genesen und ihr werdet erkennen, warum seine Hand nicht von euch weicht. Und sie sagten, was ist die Sühnegabe, die wir ihm entrichten sollen? Und sie antworteten, nach der Zahl der Fürsten der Philister 5 goldene Beulen und 5 goldene Springmäuse. Denn es ist ein und dieselbe Plage über euch allen und eure Fürsten gewesen. Und macht Abbilder von euren Beulen und Abbilder von euren Springmäusen, die das ganze Land zugrunde gerichtet haben. Und gebt dem Gott Israels die Ehre. Vielleicht lässt er seine Hand leichter werden über euch und über eurem Gott und über eurem Land. Warum wollt ihr euer Herz verstocken, wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockt haben? Ließen sie nicht ziehen, als der Herr ihnen übel mitgespielt hatte und sie zogen weg. So macht einen neuen Wagen und nehmt 2 säugende Kühe, auf die noch kein Joch gekommen ist, und spannt die Kühe an den Wagen und bringt ihre Kälber von ihnen weg nach Hause zurück. Und nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen und die goldenen Gegenstände, die ihr ihm als Sühnegabe entrichtet, tut in ein Kästchen an ihre Seite und sendet sie hin und lasst sie gehen. Und seht zu, wenn sie den Weg hinauf in ihr Gebiet nach Bet-Shemesh zugeht, so hat er aus uns dieses große Übel getan. Wenn aber nicht, so erkennen wir, dass nicht seine Hand uns geschlagen hat. Ein Zufall ist es für uns gewesen. Und die Männer machten es so und nahmen 2 säugende Kühe und spannten sie an einen Wagen und ihre Kälber sperrten sie zu Hause ein. Und sie stellten die Lade des Herrn auf den Wagen und das Kästchen mit den goldenen Springmäusen und die Abbilder ihrer Beulen. Und die Kühe gingen geradeaus auf dem Weg nach Bet-Shemesh. Sie gingen immer auf derselben Straße und brüllten immer fort und wichen weder zur Rechten noch zur Linken. Und die Fürsten der Philister gingen hinter ihnen her bis zum Gebiet von Bet-Shemesh. 7 Monate haben die Philister versucht, ihre eigene Stärke und Macht über den Gott Israels zu betonen. Sie haben diese Bundeslade als eine Beute, als eine Trophäe in ihr Götzenhaus gestellt. Sie schauten auf ihre eigene Kraft, auf ihre politische Strategie, auf ihren Ruhm über das Nachbarvolk, auf das Gebiet, das sie erworben haben, das sie nun beherrschten. Sie schauten auf ihren Reichtum und die große Beute, die sie gemacht haben. Aber nach einiger Zeit konnten sie sich nicht mehr daran erfreuen. Ihr Götzenbild zerbrach. Es fiel auf die Erde und der Kopf wurde abgeschlagen und die Hände abgetrennt. Sie erlebten Leid und Not und viele starben. Und ihr Götzen konnte ihnen nicht helfen. Und sie merkten, wir wissen nicht, wie wir mit diesem Gott umgehen können. Sie merkten, wir haben diesen Gott nicht in unserer Hand. Ihren Steingötzen konnten sie einfach aufstellen, wo sie wollten, mit ihm umgehen, wie sie wollten. Aber der wahre und lebendige Gott passt sich nicht einfach unseren Wegen und unseren Standpunkten an. Darum rufen die Philister nach 7 Monaten, lasst uns erkennen, wie wir sie, die Bundeslade, an ihren Ort senden sollen. Lasst uns erkennen. Das ist ein guter Aufruf, oder? Lasst uns erkennen. Die Philister merken, nicht wir Menschen können den Standpunkt bestimmen. Nicht wir können diesem Gott befehlen, was er zu tun hat, wie er zu handeln hat, wie er uns zu dienen hat. Sondern sie erkennen, wir müssen verstehen, was Gott will. Was dieser Gott will. Zuerst erkennen sie, dass Gott die Macht und das Recht hat, zu bestimmen den Weg. Und die erschreckten und leidgeplagten Philister, sie kehren um von ihrem ursprünglichen Plan, diesen Gott als ihre Trophäe und Beute zu behandeln. Und sie wollen Gott wieder an seinen rechtmäßigen Platz zurückbringen. den Gott bestimmt hat. Ja, sie beugen sich vor der mächtigen Autorität Gottes, indem sie sein Recht, seine Befugnis, seine Entscheidungsautorität anerkennen. Und dann weisen die Priester darauf hin, dass es ein Problem mit der Schuld gibt in Bezug auf diesen Gott. Ihr müsst ihm auf jeden Fall eine Sühnegabe entrichten, wissen diese Priester. Eine Sühnegabe bedeutet ein Opfer, eine Gabe, welche die Schuld und die Beleidigung gegenüber Gott, die Übertretung seiner Gebote, abdeckt. So dass es nicht mehr zwischen Gott und den Menschen steht. Hier ist ein Konflikt, ein Problem zwischen diesem Gott und den Menschen. Und selbst die Philister erkennen, es reicht nicht, dass wir einfach diesen Gott wieder, die Bundeslade wieder zurückschicken. Wir haben Schuld auf uns geladen. Und irgendwie, wenn wir irgendwie überleben wollen, dann müssen wir eine Lösung finden für diese Schuld, die wir auf uns geladen haben gegenüber dem lebendigen Gott. Also machen Sie ein Abbild von Ihren Leiden, von der Krankheit, von der Sünde, von den Katastrophen, die Ihre Städte und Leben zerstört haben. Ein Abbild aus Gold. Und wollen es als Opfer für ihre eigene Schuld Gott darbringen. Und hier werden plötzlich aus strahlenden Siegern auf einmal bittende Schuldige. Merkt ihr, wie sich die Beziehung hier verändert? Gott ist es plötzlich, der den Weg bestimmt. Und Gott ist es plötzlich, der Gaben empfängt. Und die Philister, sie merken, wir sind schuldig vor diesem Gott. Sie bitten mit der Opfergabe, dass Gott nicht auf ihre Schuld sieht, denn sie erkennen, ihre eigene Schuld und Sünde brachte ihnen Tod und Verwüstung in ihren Städten. Sie beugen sich vor der Autorität Gottes, indem sie ihre eigene Schuld eingestehen. Und außerdem raten die Priester, gebt dem Gott Israels die Ehre. Sie erkennen nicht nur die Autorität und die Gerechtigkeit Gottes, sondern sie verstehen, diesem Gott gebührt unsere Ehrerbietung. Das bedeutet, Gott muss respektiert und gewürdigt werden in seiner Autorität. Gott ist ein herrlicher, ein majestätischer und erhabener Gott. Ihm gebührt unser Lob und alle unsere Anbetung und nicht uns Menschen. Von Natur aus wollen wir Menschen uns erheben und wir wollen gerühmt und gelobt werden und geehrt werden. Und all unser Streben ist darauf gerichtet. Und hier sagen selbst die gottlosen Priester der Philister, diesem Gott gebührt Ehre. Wenn ihr irgendwie in rechter Weise mit diesem Gott umgehen wollt, gebt ihm Ehre. Und schließlich erkennen sie Gottes Autorität darin, dass er die gesamte Geschichte lenkt. Es ist erstaunlich. Aber die Philister erinnern sich an das, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Warum wollt ihr euer Herz verstocken wie die Ägypter? Die Philister kannten die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel während der Sklaverei. Die Philister lernen aus der Geschichte. Damals in Ägypten, da haben die Ägypter ihr Herz verstockt gegen den lebendigen und mächtigen Gott. Und Gott hat sich ihnen in Herrlichkeit erwiesen. In Kraft hat sie gestraft. Und was hat es ihnen gebracht? Ja, Gott hat sie gedemütigt. Ihre Herzenshärtigkeit, ihren Drang nach Selbstruhm. Der Pharao sagte, wer ist der Herr? Er wollte selbst Gott sein, er wollte selbst bestimmen. Gott hat ihn gedemütigt. Und die Philister sagen, oh, wir wollen nicht in die gleiche Stelle treten. Sie erkennen, die Menschheitsgeschichte ist die Geschichte Gottes mit den Menschen. Gott zu erkennen bedeutet, ich verstehe, Gott herrscht über diese Erde. Gott ist der Herr der Geschichte. Ich lebe nicht nur in der Gegenwart, sondern ich lerne aus der Vergangenheit, was Gott tut, wie er ist. Wer beginnt, die Autorität Gottes zu erkennen, der sieht, dass nicht der Mensch diese Welt regiert, sondern Gott seit der Schöpfung. Darum kennst du den wahren und lebendigen Gott. Und ich meine nicht diese nette Vorstellung von einem lieben Opa im Himmel, sondern hast du die mächtige Autorität Gottes erkannt? Und hast du dich vor Gottes Autorität gebeugt? Oft gebraucht Gott auch in deinem Leben Leid, um dich zu dieser Erkenntnis zu führen. Und dass du dein eigenes Versagen, deine eigene Schuld und deine eigene Schlechtigkeit erkennst, um Gott zu erkennen. Und dass du ein neues Geschichtsverständnis bekommst. Dass du plötzlich merkst, die Geschichte der Menschheit ist ganz anders, als ich es mir gedacht habe. Von Anfang bis Ende geht es in der gesamten Geschichte um Gott und sein Heilshandeln mit den Menschen. Jesus Christus ist das Zentrum der Geschichte. Alles ist auf ihn und zu ihm hin. Kennst du den wahren und lebendigen Gott? Das heißt zu erkennen, dass Gott die Richtung und die Sicht bestimmt, nicht du. Und dass wir Menschen Gott etwas schulden wegen unserer Vergehen. Nicht Gott schuldet uns ein schönes Leben und Erfolg und auf unseren Wegen. Und Gott gebührt die Ehre, nicht dir. Ja, Gott ist der Lenker der Geschichte. Es dreht sich nicht um dich. Und nein, du kannst nicht alles erreichen, wenn du nur willst. Verstocke dein Herz nicht, sondern beuge dich vor der mächtigen Autorität Gottes. Und ja, das ist demütigend. Das ist nicht, was wir Menschen hören wollen. Und so erging es auch den Philistern. 7 Monate hat Gott ihnen in so offensichtlicher Weise seine Macht demonstriert. Ihre Götzen fielen da nieder. Und in gewisser Weise erleben wir das auch in unseren Tagen. Wie Gott so viele Götzen zugrunde richtet und abschlägt, wo wir all unser Vertrauen drauf gesetzt haben. Auf unsere Wirtschaft, all unsere Absicherungen, auf unser Geld, auf all die Pläne, die wir hatten. Und in einem Nu zerbricht alles, fällt alles zu Boden. Gott zerstört Götzen. Und er gibt manchmal Leid, damit wir merken, nicht wir Menschen sind in Kontrolle, sondern er. Aber trotz all dieser Machtdemonstrationen hofften die Philister immer noch, das könnte doch vielleicht alles einfach ein Zufall sein. Das wäre ihnen viel lieber. Es ist einfach eine Verknüpfung ungünstiger Situationen, eine unglückliche Verkettung von Ereignissen. Und darum wählen sie eine Methode, die Bundeslade wieder nach Israel zu bringen, die eigentlich unmöglich ist. Sie suchen 2 Kühe, die noch nie ein Joch auf den Rücken hatten, also die noch nie einen Wagen oder einen Pflug oder irgendwas gezogen haben. So ein Joch zu tragen ist auch für Kühe gewöhnungsbedürftig. Das erste Mal sträuben sie sich nach besten Kräften. Ein Zugwagen mit Kühen, die noch nie ein Joch getragen haben, der wird kaum von der Stelle kommen. Aber um ganz sicher zu gehen, nehmen sie nicht nur Kühe, die noch nie ein Joch getragen haben, sondern auch noch säugende Kühe. Das heißt, die Kühe hatten gerade kleine Kälber bekommen. Und ihr Instinkt diktiert ihnen, dass sie keinen Wagen ziehen, sondern ihre Kälber ernähren müssen. Nie und nimmer kann die Bundeslade so nach Israel gelangen, denkt man sich. Doch die Kühe, sie gehen von unsichtbarer Hand geleitet, schnurstracks, geradeaus bis in das Gebiet Israels. Sie wenden sich weder nach rechts noch nach links. Sie brüllen nach ihren Kälbern, die eingeschlossen sind, aber wieder erweist Gott seine Macht, selbst über die ganze Natur. Weder Mensch noch Tier kann den Ratschluss Gottes verhindern. Und die Philister folgen dem Wagen und staunen. Das hat Gott getan. Gott erkennen heißt, sich seiner mächtigen Autorität zu beugen. Kannst du das über dich sagen? Dass du dich beugst unter Gottes Autorität. Aber das ist noch nicht alles. Denn obwohl die Philister etwas von dem wahren Gott erkannt haben, von seiner Macht und Kraft und Recht zu bestimmen, diese Erkenntnis, was macht es mit den Philistern? Sie sagen, wir wollen ihn bloß schnell loswerden. Wir wollen irgendwie vor diesem Gott, von dem, dessen Autorität wir erkannt haben, wir wollen irgendwie ihm entkommen. Wir wollen nichts mit ihm zu tun haben. Wir wollen schnell wieder vergessen, was für ein mächtiger Gott dieser Gott ist. Sie wollen Gott loswerden. Sie erkennen seine Autorität, sie wissen um ihre eigene Schuld und sie lernen die Kraft Gottes kennen, dem allein alle Ehre gebührt, und ihre Schlussfolgerung ist, oh, bloß weg mit diesem Gott, der so eine Autorität hat, der so eine Befugnis hat, über unser Leben zu bestimmen. Wir wollen lieber bei dem Götzen bleiben, den wir hinstellen können, wie es uns beliebt, den wir so schnitzen können, wie es uns gefällt, den wir in unserer Hand haben. Wisst ihr, das ist die Geschichte der Menschheit, des natürlichen Menschen. Überall da, wo vielleicht sogar ein Schimmer der Erkenntnis Gottes ist, oh, da wollen wir diesen Gott loswerden. Da wollen wir irgendwie eine falsche Fassade lieber aufrechterhalten und selbst betrügen, dass wir einen Götzen bauen können nach unseren eigenen Vorstellungen. Und dem wahren und lebendigen Gott, der Autorität über dich und mich hat, vor dem wir uns zu verantworten haben, aufgrund unserer Schuld, oh, wir wollen ihn aus unseren Gedanken vertreiben. Das ist das Bild unserer Gesellschaft heute. Aber darum ist es nur ein Teil wahrer Gotteserkenntnis. Denn dazu gehört, und das finden wir hier zweitens, freue dich an Gottes gnädiger Gegenwart. Ab Vers 13 lesen wir, und die von Bet-Schemesh ernteten gerade den Weizen in der Niederung. Und als sie ihre Augen erhoben und die Lade sahen, freuten sie sich, sie zu sehen. Und der Wagen kam auf das Feld Joshuas, des Bet-Schemeschitas, und stand dort still. Und dort lag ein großer Stein, und sie spalteten das Holz des Wagens und opferten die Kühe dem Herrn zum Brandopfer. Und die Leviten nahmen die Lade des Herrn herab und das Kästchen, das daneben stand, in dem die goldenen Gegenstände waren, und stellten sie auf den großen Stein. Und die Männer von Bet-Schemesh opferten dem Herrn am selben Tag Brandopfer und schlachteten Schlachtopfer. Und die fünf Fürsten der Philister sahen zu und kehrten an demselben Tag nach Ekron zurück. Dies sind die goldenen Beulen, die die Philister dem Herrn als Sühnegabe entrichteten. Für Ashdod eine, für Gaza eine, für Aschkelon eine, für Gad eine und für Ekron eine. Und die goldenen Springmäuse nach der Zahl aller Städte der Philister unter den fünf Fürsten, von der befestigten Stadt bis zum offenen Dorf. Und Zeuge ist der große Stein Abel, auf den sie die Lade des Herrn stellten, der bis zum heutigen Tag im Feld Joshuas des Bet-Schemeschitas liegt. Schaut, was hier über die Männer von Bet-Schemesh gesagt wird. Als sie ihre Augen erhoben und die Lade sahen, freuten sie sich, sie zu sehen. Die Philister wollten diese Bundeslade bloß loswerden, endlich alle Erinnerung an diesen Gott aus dem Blick bekommen. Aber diese Männer freuen sich, die Lade des Bundes zu sehen. Und das ist schon seltsam. Eigentlich hatten die Israeliten es auch nicht verdient, dass der Herr sie mit seiner gnädigen Gegenwart segnet. Warum leitet Gott es, dass die Bundeslade hier nach Israel zurückkommt? Sie haben sich auch nicht heldenhaft aufgemacht, um die Lade Gottes zu befreien aus der Philisterstadt, um sie zurück in ihr Lager zu bringen, so dass sie sagen können, oh, wir haben es geschafft, Gott wieder in unsere Mitte zu ziehen, so dass wir seinen Segen erfahren können. Nein, sie haben Gottes Gegenwart durch ihren eigenen Stolz und ihre Selbstsucht und ihre Fahrlässigkeit und ihre Sünde verspielt. Doch Gott selbst bahnt hier einen Weg zurück zu den Menschen, entgegen aller Widerstände und aller Erwartungen. Und darin zeigt sich, was die Bundeslade symbolisiert. Gott hält sich zu seinem Bund der Gnade. Wir Menschen sind Sünder und wir verdienen nichts Gutes von Gott. Und Gott, er wäre völlig gerecht und völlig gut, wenn er uns Menschen den Rücken zukehrt und uns hoffnungslos zurücklässt zur ewigen Verdammnis. Wir haben alles verspielt, schon seit Adam und Eva. Doch Gott ist treu und hält an seiner Gnade fest. Und das symbolisiert diese Bundeslade. Gott hat beschlossen, unter seinem Volk zu wohnen. Auf der Bundeslade war eine goldene Platte. Sie heißt Sühnedeckel. In dieser Bundeslade waren die Steintafeln der 10 Gebote verborgen. Und auf diesen 10 Geboten war eine goldene Platte, ein Sühnedeckel. Diese Lade des Bundes predigt bildlich das Evangelium, dass Gott eine herrliche, vergebende, sühnende Bedeckung für unseren Gesetzesbruch bestimmt hat, für diejenigen, die mit ihm verbunden sind. Dass er die Anklage des Gesetzes bedeckt mit einer Sühne. Das ist der Bund der Gnade. Gott selbst schafft ein Mittel der Vergebung für unsere Sünden, für unsere Übertretungen. Dieses Mittel der Vergebung ist Jesus. Gott, der Mensch geworden ist. Nicht wir haben Gott zu uns gebracht, nicht wir haben Jesus aus dem Himmel auf unsere Erde gezogen, sondern Gott ist in Jesus zu uns herabgekommen, aus Gnade allein, um eine ewige Vergebung zu bewirken, indem er selbst mit seinem heiligen und gerechten Leben die Schuld aller Gläubigen bedeckt. Die Goldklumpen der Philister reichen nicht, um Sünde zu vergeben. Petrus schreibt in 1. Petrus 1, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Das Blut Jesu ist das Einzige, was unsere Schuld vor Gott bedecken kann. Vor diesem mächtigen und heiligen und gerechten Gott, der zu Recht zürnt und alle Macht hat, uns zu richten. Aber wer auf das Opfer Jesu vertraut und an ihn glaubt, der hat erkannt, dass Gott nicht nur ein mächtiger Gott ist, sondern auch voller Gnade und Treue, der in einen Bund eingegangen ist. Indem er sagt, jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Seine Schuld ist bedeckt durch eine Sühne, die vollkommen ist. Da steht die Bundeslade also. Von Gott selbst geführt auf ein Feld, das heißt das Feld Joshuas. Joshua bedeutet, Gott rettet. Gott rettet. Die Rettung ist vom Herrn. Nicht von uns Menschen, nicht unsere Kraft, nicht unser Wille, nicht unsere Leistung, nicht unser Verdienst. Nein, Alles ist sein und darum gebührt ihm alle Ehre. Und kennst du diese Freude über die unverdiente, gnädige, vergebende Gegenwart Gottes in dem Retter Jesus Christus? Kennst du diese Freude an dem Herrn? Hast du erkannt, wie Gott in Jesus nahe gekommen ist, um dir deine Sünden zu vergeben? Wenn du Gott nicht in Jesus kennst, dann hast du Gott nicht so erkannt, wie er sich uns im Evangelium geoffenbart hat. Doch wie zeigt sich diese Freude über die gnädige Gegenwart Gottes? Sie zeigt sich in wahrer Anbetung und im Gottesdienst des Lebens. Die Männer waren eigentlich gerade sehr beschäftigt in Bethschemisch. Was taten sie? Sie ernteten den Weizen in der Niederung. Das ist eine wichtige Arbeit. Eine der wichtigsten Arbeiten des Jahres. Eine mühevolle Arbeit, eine anstrengende Arbeit, eine zeitintensive Arbeit. Sie müssen die ganze Ernte des Weizens einbringen. Davon leben sie das ganze Jahr. Hier geht es darum, die wichtigen Lebensmittel zu sammeln. Aber die Einwohner Bethschemisch sind nicht zu beschäftigt. Sie erheben ihre Augen und sie sehen die Bundeslade und sie freuen sich. Was machen sie? Aus der Freude über die Gegenwart Gottes nehmen sie sich Zeit und opfern Brand- und Schlachtopfer, um Gott anzubeten und ihn zu preisen. Sie nehmen den Wagen, auf dem die Bundeslade gekommen ist, und machen daraus Feuerholz. Und sie nehmen die Kühe und schlachten sie als Brandopfer. Und sie nehmen den Stein, der dort auf dem Feld stand, und machten aus ihm einen Altar und zu einer zeugnishaften Erinnerung an die Gnade Gottes, auch für die zukünftigen Generationen. Das macht die Freude über die Gnade Gottes mit uns. Sie nehmen noch weitere eigene Tiere, um Gott damit zu dienen und zu ehren. Sie geben Brand- und Schlachtopfer, heißt es hier. Wenn du die gnädige Gegenwart Gottes erkannt hast, dann wird dein Leben und alles, was du hast und dich umgibt, zu einem Mittel der Anbetung Gottes. Es ist nicht nur eine Freude, ach ja, schön, dass es wieder da ist, sondern es verändert ihr ganzes Leben. Alles muss jetzt dazu dienen, alles, was sie gerade um sich herum haben, alles muss dazu dienen, dass Gott gelobt wird. Wenn du Gott, wenn du seine Gnade erkannt hast, oh, dann schau mal auf deine Arbeit, deine Umstände, deine Fähigkeiten, deine Beziehungen, dein Besitz. Alles soll zum Zeugnis werden und zum Anlass, Gott zu dienen und Gott zu loben und Gott zu ehren. Der Fleiß, mit dem du arbeitest, die Moral, mit der du deine Beziehungen führst, wie du deine Zeit gebrauchst, wo deine Prioritäten sind. Zeigt es, bezeugt es wie dieser Stein Abel, bezeugt es in deinem Leben. Ich habe den wahren Gott erkannt, der mir in Gnade nahe gekommen ist. Und nein, damit verdienst du dir nicht die Gegenwart Gottes. Aber es bezeugt eine verändernde Freude und Dankbarkeit in dir. Es bezeugt, dass Gott dir nahe gekommen ist. Dass er dein Leben verändert hat. Jesus hat mir all meine Schuld vergeben. Er ist zu mir gekommen. Oh, herrlicher Tag. Oh, fröhliche Zeit. Mein Leben und alles, was ich bin und habe, soll dir Gott zujubeln. Triff das zu auf dein Leben. Freue dich an Gottes gnädiger Gegenwart. Auf der Arbeit und zu Hause. In Zeiten der Fülle und in Zeiten der Not. Mach alles zu einem Stein des Zeugnisses für den gnädigen und herrlichen Gott. Ja, dieser Gott, der uns in Christus nahe gekommen ist. Und drittens, scheue dich vor Gottes heiligen Anordnungen. Unser Kapitel endet unerwartet und auch durchaus erschreckend. Lest mal mit mir ab Vers 19. Und er, Gott, schlug die Leute von Bethschemesch, weil sie sich die Lade des Herrn angeschaut hatten, und schlug im Volk 70 Mann. Da trauerte das Volk, weil der Herr das Volk so schwer geschlagen hatte. Und die Leute von Bet-Schemesh sagten, wer vermag vor dem Herrn, diesem heiligen Gott zu bestehen? Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Und sie sandten Boten zu den Bewohnern von Kirjat Jearim und sagten, die Philister haben die Lade des Herrn zurückgebracht, kommt herab, holt sie zu euch hinauf. Manchmal bewirkt Freude einen ungesunden und leichtfertigen Übermut. Hier auf dem Feld, da waren scheinbar einige Leute so neugierig, dass sie sich die Lade mal genauer anschauen wollten. Vielleicht haben sie mal unter die vielen Felle und Decken geschaut, wie der Kasten der Bundeslade eigentlich aussieht. Vielleicht haben sie mal die Sühneplatte angehoben und geschaut, wie denn diese Gesetzestafeln aussahen, die Mose bekommen hat. Auf jeden Fall haben sie in einer Weise diese Bundeslade behandelt und sie angeschaut, dass es Gott erzürnt hat. Und er schlug 70 Mann, sie fielen tot zu Boden auf diesem Feld. Plötzlich ist in Bet-Schemesh, dem Namen nach dem Haus der Sonne, nicht mehr nur eitel Sonnenschein, sondern Furcht und Trauer. Und das zu Recht. Ja, es gehört zur wahren Erkenntnis Gottes, sich vor seinen heiligen Anordnungen zu scheuen. Gott hat ja dem Volk Israel klare Anweisungen gegeben, wie sie mit dieser Bundeslade umgehen sollen. Sie musste sorgfältig bedeckt werden und im Allerheiligsten des Zeltheiligtums stehen. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester mit dem Blut eines Opfers dieser Bundeslade nahen. Gott ist ein heiliger und gerechter Gott. Und die Erkenntnis seiner Gnade und seiner Freundlichkeit darf uns niemals dazu führen, dass wir leichtfertig und achtlos mit dem umgehen, was Gott uns sagt. Wer das erkennt, der fragt, wie die Israeliten hier, wer vermag vor dem Herrn, diesem heiligen Gott zu bestehen? Die Bibel nennt es Gottesfurcht. Es ist das ehrfürchtige Innehalten vor dem mächtigen, gegenwärtigen und heiligen Gott. Nicht nur aufgrund seiner Strafe, aufgrund der Verdammnis, die er aussprechen kann, sondern weil wir erkennen, was für ein mächtiger Gott er ist. Die Tatsache, dass Gott so gnädig und voller Liebe ist, darf uns niemals dazu führen, dass wir sein Wort missachten. Und das, was ihm wichtig ist, leichtfertig und unbedacht beiseite schieben. Wie die Israeliten hier. Oh, die Gelegenheit können wir nutzen, dachten sie sich. Endlich können wir mal ein bisschen was mal sehen, wie das eigentlich aussieht. Das, was Gott verborgen hat. Sie wollen es sich anschauen. Und das, was Gott geoffenbart hat, was er bestimmt hat, oh, das verachten sie, das beachten sie nicht. Nun, gerade weil es so ein unermessliches Geschenk ist, dass der heilige und mächtige Gott uns in Jesus so barmherzig und liebevoll nahegekommen ist, wollen wir ein ernsthaftes Bewusstsein seiner Heiligkeit bewahren und bewusst danach streben, nichts zu tun, was Gott verunehrt oder was ihm missfällt. Wir wollen leben zu seiner Freude und zu seiner Ehre. Und darum ist uns sein Wort so wichtig und auch so nützlich, weil wir hier lernen, was Gott gefällt und wie wir mit ihm leben können. Darum brauchen wir auch als Erlöste so dringend das Wort Gottes und müssen es studieren und müssen uns davon verändern lassen. Es muss unsere Gesinnung verwandeln, damit wir in ehrfürchtiger Weise in rechter Gottesfurcht vor ihm leben. Es ist uns wichtig, auch hier im Gottesdienst, als Gemeinde, wie wir miteinander umgehen, dass unsere Beziehungen und unsere Anbetung geprägt sind von einer heiligen Ehrfurcht vor dem mächtigen Gott. Und in unserer Zeit ist dies ein sehr wichtiger Aspekt der Erkenntnis Gottes, gerade auch für Christen. in unserer Zeit, in so vielen Gemeinden. Wird über Gott geredet und Gottesdienst gefeiert, wie es ein geringes und niedriges Bild von Gott gibt. Als wäre er einfach nur irgendwie ein Kumpel, mit dem man umgehen kann, wie man will. Aber es ist wichtig, dass wir zusammenkommen, um zu verstehen, wer kann vor diesem heiligen Gott bestehen. Erst dann verstehen wir die Kraft des Evangeliums, dass wir trotz unserer Sünde diesem heiligen Gott nahen dürfen. Und er hat uns sein Wort gegeben und er meint es ernst mit dem, was er sagt. Das ist nicht beliebig, sondern Gott ruft uns auf, dass wir lernen sollen, ihm zu vertrauen und ihn zu lieben, indem wir seinem Wort gehorchen. In Hebräer 12 heißt es, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Gott wirklich zu erkennen heißt, über die eigenen Sünden zu trauern. Und ehrfürchtig vor Gottes Wesen innezuhalten und seinem Wort durch die Gnade und Hilfe des Geistes zu folgen, zu gehorchen. Ja, scheue dich und gehorche den Anordnungen Gottes, damit Jesus nicht auch zu dir sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Erkenne doch den wahren und lebendigen Gott. Er ist mächtig und gnädig und heilig. Dazu helfe uns Gott. Amen. Lass uns beten.